gesagt, Kinder Gottes sind Ostermenschen, keine Osterhasen, aber Ostermenschen. Und er wollte damit eigentlich sagen, dass wir als Christen von der Auferstehung her leben. Vor 2 Tagen haben wir Karfreitag gefeiert. Da hat der Herr Jesus die Basis gelegt, der Sündenfrage ein für alle Mal beantwortet. Kein Mensch auf dieser Erde muss mehr verloren gehen, weil er gesündigt hat. In der Hölle werden nicht Menschen sein, weil sie besonders gesündigt haben. Es gibt im Himmel und in der Hölle nur Freiwillige. Im Himmel sind die, die erkannt haben, ohne Jesus komme ich da nicht an. Und in der Hölle sind alle die, die gesagt haben, diesen Jesus brauche ich nicht. Heute, an diesem Ostersonntag, möchte ich das Thema so benennen, einige Gedanken zur Auferstehungssituation. Wir haben das ja eben sehr schön gesehen in diesem Anspiel. Da sind Leute über 3 Jahre mit Jesus unterwegs und er sagt, ich muss sterben und ich werde auferstehen, und sie haben das auch zugehört. Sie haben ja mitbekommen, Lazarus ist aus den Toten auferstanden. Sie haben also gewusst, er kann das. Und das Volk Israel hatte auch schon im Alten Testament Erfahrung durch Elisa, wo Gott Gnade geschenkt hat und Tote auferstanden sind. Ja, genau. Aber wisst ihr, es gibt einen wunderbaren Satz: Glaube lässt sich nicht konservieren. Du kannst jetzt ganz gläubig sein und morgen lebst du an Gott völlig vorbei. Und das Glaubensleben, unser Glaubensleben, ist immer auch ein Kampfesleben. Und es gibt einen, der hat großes Interesse, dass du die Sache Jesu wegschmeißt. Es gibt jemanden, der hat großes Interesse, dass du aufhörst, die Bibel zu lesen und nicht mehr in die Stunden gehst. Es gibt jemanden, der hat großes Interesse, dein Leben zu zerstören. Und dieserjenige, auch wenn er ein besiegter Feind ist, ist noch da. Ich bin dem Herrn dankbar, dass es eines Tages einen Tag geben wird, wo er für alle Ewigkeit in den ewigen Abgrund in der Hölle dann nicht mehr an uns ran darf. Das Erste, was wir lesen bei der Auferstehung, ist, Gott greift übernatürlich ein. Auferstehen von den Toten, das ist ja auch etwas, das können wir gar nicht greifen. Hast du das schon mal erlebt? Ich auch noch nicht. Ich habe noch nicht erlebt, dass jemand, der tot war, wiedergekommen ist. Stellt euch mal vor, wir würden auf unseren Friedhof gehen. Und plötzlich geht die Gruft auf und jemand kommt uns entgegen. Ich beneide diese Jünger. Die sind ja noch stehen geblieben, ich wäre abgehauen. Glaubt es mir, Usain Bolt, der schnellste Mann der Welt, hätte Schwierigkeiten gehabt, mich einzuholen, wenn ich das erlebt hätte. Stellt euch das mal vor. Das Erste, was passiert, Matthäus 28,2, und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel hernieder, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Und da sehen wir das schon, hier fängt es an, ein großes Erdbeben, etwas, was wir nicht beeinflussen können. Das ist oft in unserem Leben so, dass Gott Dinge tut, die wir nicht können, um Hindernisse zu beseitigen, die wir gerne beseitigt hätten. Ein Erdbeben. Was passiert dann? Der Stein, der versiegelt wurde, der wird plötzlich weggetan. Durch wen? Durch wen? Petrus? Johannes? Wer hat den Stein weggenommen? Nein. Ein Engel. Ein Engel. Gott hat kein Problem, die schwersten Hindernisse deines Lebens zu beseitigen. Dieser Stein, der die Jünger trennte von diesem lebendigen Herrn Jesus. Das war doch ihre Not, die sie hatten. Zu leben mit ihnen und plötzlich dieser Stein. Und das ist doch auch die Not, die wir haben, wenn wir an den Tod denken. Diese Kluft, die plötzlich da ist. Wie gern würden wir manchmal liebe Menschen, die nicht mehr da sind, auch mal umarmen, mit ihnen reden. Und plötzlich merken wir, dass eine Kluft. Und die Jünger, die bekamen hier Unterstützung von oben. Der Engel kommt, nimmt diesen Stein weg. Und dann lesen wir in Vers 3, Matthäus 28, sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Ein helles Licht. Wisst ihr, wenn der Himmel die Erde berührt, dann ist immer Licht auch da. Wenn Gott in dein Leben kommt, dann wird es hell. Wenn Gott in unserem Leben hineinkommt, wird es hell. Und diese Helligkeit bedeutet nicht immer Halleluja-Rufe, sondern wir erschrecken manchmal dann, weil Gott uns unser Leben zeigt. Und wir merken plötzlich, wenn Jesus uns die Augen öffnet, wie schmutzig wir sind. Wir merken eigentlich, dass es gar nicht geht, dass wir mit Gott leben können. Wir sind viel zu schmutzig. Das passiert immer, wenn Gott hineinleuchtet mit seinem Licht in unserem Leben, dass wir erschrecken über uns selbst. Mann, ich habe mich ganz anders eingeschätzt. Die Soldaten, die dort waren, das waren keine Hampelmänner. Ne? Das waren gestandene Soldaten. Ich sage euch das, die Römer, das war eine Macht. Da steht, aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Wisst ihr, damals waren die Römer bekannt als harte Männer, die aggressiv waren, brutal waren. Aber als Gott hineinblickt, wenn Gott kommt, dann ist es aus mit aller menschlichen Kraft. Plötzlich fallen sie wie kleine Mücken rum vor der Herrlichkeit des Engels, wie tot. Schon etwas Gewaltiges. Müssen wir uns vorstellen, da plötzlich fallen Leute um. Typen wie Klitschko, so eine Kerle, fallen plötzlich um wie kleine Mücken. Der Mensch bildet sich so viel ein. Gott hat nur ein oder zwei Engel geschickt. Da oben sind Millionen. Aber die beiden haben schon gelangt, dass die stärksten Leute der Soldaten umfallen wie kleine Mücken. Was meint ihr, wenn Gott erstmal in seiner Gegenwart kommt? Wir haben keine Ahnung, wie groß Gott ist. Ein Engel langt schon und die ganzen Soldaten fallen um. Und wisst ihr, was dann passiert? Auch die Jünger bekamen Angst. Ja, die kannten doch die Engelswelt. Die wussten doch von Jesus sicherlich auch und hatten viele Dienste der Engel auch erfahren. Aber wisst ihr, wenn plötzlich diese Majestäten Gottes, auch die Diener, seine Diener, die im Licht dienen, wenn die plötzlich kommen in unserem Leben, dann wird uns offenbar, mit welch ein Gott wir es zu tun haben. Vers 5, der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Diese Maria Magdalena, die war ja da und die andere Maria. Und das Erste, was der Engel sieht, die haben Todesängste. Und das Erste, was er sagt, fürchtet euch nicht. Sie hatten Angst. Und in Vers 8 steht, und sie gingen schnell von der Gruft hinweg mit Furcht und großer Freude. Das ist auch bei uns oft so. Scheinbar ein Widerspruch. Furcht und große Freude, ja, das ist so. Auf der einen Seite merken wir von der Ehrfurcht Gottes, es passt eigentlich gar nicht, Gott ist so gewaltig. Aber dann freuen wir uns, dass er mit uns redet, dass er in unser Leben eingreift. Und das hoffe ich, dass wir das nie verlernen. Die Ehrfurcht vor Gott und die Freude, das geht zusammen. Jesus wird ja nie unser Kumpel. Wir müssen immer wissen, dass er der Meister ist. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, die Jünger hatten da eben halt auch diese Angst. In Markus Kapitel 16, Vers 8. Da steht, und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Also die flohen, die haben Angst gekriegt. Die haben damit nicht gerechnet, die wollten ihn salben. Der Herr hat gesagt, steh auf. Und die haben gesagt, ja, ja, du stehst auf. Ich salbe dich trotzdem. Die haben damit nicht gerechnet, so wie du und ich. Wir haben Worte der Bibel und gehen in unseren Alltag oft so mit Gott um, als wenn er tot wäre. Aber wir wissen ganz vieles, was wir hören, aber in unserem Alltag leben wir manchmal wie Atheisten, dass es gar keinen Gott gibt. Die Jünger waren auch so. Jesus sagt, ich stehe auf am dritten Tag. Ja, jawohl, du stehst auf. Und was nehmen sie? Totenzeug nehmen sie mit und wollen ihn salben. Nein, 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 nein. Wir haben einen lebendigen Gott, keinen Toten. Die Soldaten, die waren nicht ganz ungläubig. Wisst ihr, was die schreiben in Matthäus 27, 62? Da steht, am nächsten Tag aber, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die hohen Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. Das wussten selbst sie. Und was machen sie jetzt? Jetzt passt auf, was sie machen. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und zu dem Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden. Und die letzte Verführung wird ärger sein als die erste. Und Pilatus sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben, geht hin, sichert es, so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Aha, Ich denke, man kann nicht aufstehen von den Toten. Haben aber ganz schön viel Theater gemacht. Vielleicht ist ja doch was dran. Wahrscheinlich haben sie vielleicht gehört, du, der Lazarus, der war auch tot, den hat der Herr Jesus auferweckt. Wenn er das bei anderen macht, dann kann der vielleicht doch aufstehen. Es ist interessant, dass manchmal die Welt, dass manchmal Menschen, die ohne Jesus sind, manchmal im Leben mehr kapieren als wir. Die Jünger, die waren weg, die haben sich verschlossen. Die Soldaten haben gesagt, Moment mal, vielleicht steht der doch auf. Und Versiegeln damals war so, die Römer hatten so eine großen Bänder, die hatten sie davor gemacht mit Wachs, mit dem Siegel des Kaisers. Und wer dieses Siegel geöffnet hat, Todesstrafe. Das können wir uns vorstellen, deswegen war das so brutal, als die plötzlich merken, der Stein ist weg, das Band ist zerrissen, dann sind die zu den hohen Priestern, die haben Todesängste gehabt, weil sie wussten, wir haben versagt als Wachen und jetzt wären wir im Kopf kürzer. Die Soldaten, die hatten eine Vorahnung. Und die Jünger, was war denn jetzt mit den Jüngern? Das haben wir eben in diesem Anspiel so schön gesehen. Markus 16, Vers 11. Und als jene hörten, dass er lebe und vor ihnen gesehen worden ist, da sprangen sie alle hoch und sagten, ja, der Herr lebt. Steht es da in Markus 16, 11? Da steht, und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, von dieser Maria Magdalena, glaubten sie nicht. Glaubten sie nicht. Und dann geht's weiter. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündigten es den Übrigen. Und jetzt glauben sie endlich? Nein. Auch jenen glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch lagen und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt haben. Mann, was für eine Mühe hatte der Herr Jesus, das seinen Leuten zu erkenntlich zu machen. Er hat sich offenbart mehrmals. Es hat lange gedauert, bis es Klick gemacht hat, so wie bei uns. Wie oft hat sich Gott in dein Leben schon vorgestellt? Ja, dann hast du ihn benutzt wie ein Feuerwehrlöscher. Die Not durfte er löschen in dein Leben, aber in dein Leben selbst hast du ihn nicht übergeben. Jesus als Notnagel. Und die Jünger, die haben das nicht kapiert. In Lukas 24, 9 bis 12, da lesen wir auch etwas. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria, der ist Jakobusmutter und die übrigen mit ihnen, die dies zu den Aposteln sagten. Und jetzt hört zu, was da passiert. Die haben das berichtet, wir haben den Herrn gesehen. Und jetzt hört ihr, wie die Jünger das aufgenommen haben. Und ihre Reden schienen ihnen wie leeres Gerede und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf, lief zur Gruft. Und als er sich hineingebeugt, sieht er nur die Leine in den Tüchern liegen. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Petrus, der Fels, auf den der Herr die Gemeinde bauen wollte. Auch er hatte nicht diesen Auferstehungsglaube. Er hat nicht geglaubt, er hat sich gewundert, was passiert hier gerade. Und dann lesen wir in Johannes Evangelium Kapitel 20. Ab Vers 19. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, die hatten Angst. Die hatten gedacht, jetzt haben wir alles verspielt, unser Herr ist tot. Und jetzt bringen sie uns um. So wie wir uns auch oft aus Angst einschließen. Wir Menschen sind alle Angsthasen. Auch wir Männer. Ich weiß, dass ihr das nicht hören wollt, aber ihr habt genauso viel Angst. Ihr traut euch das nur nicht zuzugeben, weil ihr dann abgestempelt werdet. Aber wie oft hast du Angst in dein Leben? Angst vor der Zukunft. Angst, ob du es schaffen wirst. Angst, ob deine Familie hält. Angst, ob dein Vater noch nächstes Jahr lebt und deine Mama. Unser ganzes Leben besteht aus Angst. Und diese Jünger hatten auch Angst. Sie haben sich eingeschlossen. Aber es gibt jemand, der kommt hinein in unsere Angst. Und dann steht da, plötzlich kam Jesus und trat in die Mitte und sprach zu ihnen, Friede euch. Das macht Jesus doch bei uns auch. Er lebt. Jesus hat die Verzweiflung der Jünger gesehen. Ihre Ängste. Und was hat er gemacht? Hat sie umgebracht? Nein. Er geht mitten hinein in ihre Angst und sagt, Friede euch. Wie oft hat er das in dein Leben schon getan und in mein? Wir könnten jetzt Zeugnisse hören. wo wir Angst hatten in Lebenssituationen, wo wir uns von der Außenwelt eingeschlossen haben, wo wir die Schotten dicht gemacht haben. Und dann haben wir schon gedacht, keiner ist mehr da. Aber dann kam er und manchmal nur ein Wort: Friede euch. Und was passiert dann? Und als er dies gesagt hatte, zeigte ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch. Da steht Vers 24, Thomas, aber einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Das ist eine Warnung. Der hat das nicht miterlebt. Wisst ihr, wenn wir die Gemeinschaft der Kinder Gottes verlassen, kriegen wir oft nicht mit, dass Jesus da ist. Der Thomas war nicht bei den Jüngern, er war irgendwo, keine Ahnung, verzweifelt irgendwo auf den Bergen. Und er hat verpasst, als Jesus kam. Wisst ihr, wie viele Kinder Gottes es gibt? Die sitzen jetzt nicht hier im Gottesdienst zu Hause und gucken Fernsehen. Und sie merken nicht, dass Jesus da ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gemeinschaft haben. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen, Thomas. Er sprach: Wenn ich nicht in seine Hände das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas. Das ist interessant. Er spricht zu Thomas. Jesus hört alles, was wir denken. Und er hört alles. Er war ja in dem Gespräch doch gar nicht dabei. Aber der Herr ist allwissend. Und er sagt: Thomas, reich deine Finger her, sieh meine Hände und reich deine Hand her, leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, nicht sehen und doch glauben. Ist das nicht gewaltig? Als Jesus dann kurz vor der Himmelfahrt war, Matthäus 28, da steht: Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Wir merken, dass die ersten Christen auch die Probleme des Zweifelns hatten. Und manchmal ist es vielleicht auch in dein Leben und in mein Leben so, dass wir manchmal hinter Gottes Ausrufungszeichen ein Fragezeichen setzen. Manchmal stellen wir uns die Frage: Lohnt sich das, mit Jesus zu leben? Wenn man auf Geschäft plötzlich ehrlich werden will und kriegt eine Mahnung nach der anderen, weil man korrekt ist, ist man oft der Dumme in dieser Welt. Und manchmal möchte man alles hinschmeißen. Manchmal möchte man denken: Ach, das lohnt sich alles nicht. Ich gehe wieder meine krummen Wege und ich mache mein Ding. Wisst ihr, diese Zweifel, die sind da. Wo richtiger und wahrer Glaube ist, wird auch immer ein Zweifel da sein. Sein Kampf, sich immer wieder durchzuringen, zu sagen: Herr, ich bleib in deiner Nähe. Auch wenn ich nicht sehe von deiner Macht, ich bleib in deiner Nähe. Und wisst ihr, diese Frauen, die sind uns ja da ein großes Vorbild. Die hatten die Gruft aufgesucht. Markus 16,3. Wisst ihr, was die untereinander sprechen? Und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein vor der Tür der Gruft wegwälzen? Das war ihre Sorge. Ach, sie hätten den Herrn Jesus noch gerne dort eingesalbt. Dann sagten sie: Wie kommen wir dahin? Und dann kam dieses Erdbeben und der Engel dort nimmt diesen Stein weg. Manchmal quälen wir uns auch mit unseren Sorgen rum und wir denken: Wie geht dieses Problem aus meinem Leben? Und merkt ihr das? Gott hat schon einen Boten in dein Leben unterwegs geschickt, der dir hilft. Er lässt dich nie allein. Wie viele Steine hat der Herr aus unserem Leben schon weggenommen? Wie viele Türen hat er uns geöffnet, wo wir dachten, die Tür wird nie aufgehen? Warum? Weil Jesus lebt. Versteht ihr? Unser Herr lebt. Und dann ist etwas ganz Schönes, und das möchte ich jetzt für alle besonders sprechen, die momentan vielleicht das Gefühl haben: Ich bin momentan nicht so mit Jesus unterwegs. Ich habe in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht schon Jahren keine richtige Beziehung mehr zu ihm. Ich habe mal eine Zeit mit ihm gelebt, aber es ist nicht mehr so mein Leben, wie es mal war. Vielleicht bist du müde geworden. Vielleicht bist du kurz davor, alles hinzuschmeißen. Jetzt möchte ich dir etwas sagen. Das steht in der Bibel. Markus 16, Vers 7. Dieser Petrus, der hat den Herrn ja 3-mal verleugnet. Und dann guckt Jesus ihn an. Und er weint und geht weg. Und was passiert jetzt? Was meint ihr, was in Petrus so gegangen sind für Gedanken? Liebt mich der Herr. Das habe ich ihn nur angetan. Guck mal, wie sie ihn hingerichtet haben. Ich feige Memme. Ich war noch nicht mal dabei. Die Frauen waren da und ich pfeife. Ich war nicht da. Vielleicht geht es dir auch so, dass du das Gefühl hast, ich habe die letzten Monate völlig gottlos gelebt. Ich bin meinen Weg gegangen. Herr, ich habe dich stehen gelassen. Und vielleicht ist es heute dein Abend, dass du darüber nachdenkst. Und jetzt möchte ich dir etwas sagen. Notiere diese Stelle in deine Bibel. Und wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, dass Jesus dich vergessen hat, dann schau in Markus Kapitel 16, Vers 7. Wisst ihr, was da steht? Da sagt der Engel zu diesen Frauen, geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Das ist Seelsorge. Markus 16, 7. Da sagt der Engel, sagt seinen Jüngern und er nennt Petrus mit Namen, so als wenn Jesus wusste, der Petrus ist total am Boden zerstört. Und dann sagt der Engel und dem Petrus besonders. Sieh mal, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Der ihn mit am meisten enttäuscht hat, der ihn verraten hat, der ihn verleugnet hat, der geschworen hat, ich kenne ihn nicht, den nennt der Engel mit Namen und besonders denk an Petrus. Gott gibt uns immer viel mehr Barmherzigkeit, als wir verdienen. Und er vergisst die Gestrauchten nicht. Jesus hat dich besonders im Blick, wenn du momentan mit deinem Leben am Boden bist. Wisst ihr? Eltern, die ihre Kinder von ganzem Herzen lieben, die sind besonders mit dem Herzen bei ihnen, wenn sie krank sind. Das habe ich zumindest in meinem Leben so festgestellt. Und ich glaube, du auch. Und wenn du in deinem Glaubensleben krank geworden bist, liegst am Boden, hast das Gefühl, dass aus dir nie mehr was wird, dann lässt sich Jesus einen besonderen Weg einfallen, um dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt. Denn das, was dich immer wieder zum Aufstehen bringt, ist diese rettende Hand des lebendigen Herrn. Wie besiegt man denn die Zweifel? Und das können wir lesen in Lukas 24. Da sind die Leute da auch unterwegs, auf Emmaus und auch die Jünger. Das können wir lesen in Lukas 24, ab Vers 27 bis 49. Und dann steht da, dann öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstehen. Dann hat er ihnen Bibelarbeit gemacht. Jesus hat nochmal gezeigt, was alles passiert. Und diese Emmaus-Jünger, die sagten, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit die Schriften öffnete. Wisst ihr, das ist das Geheimnis, wo der Zweifel besiegt wird, wenn man unter das Wort Gottes kommt und wenn Jesus selbst ein die Schrift öffnet. Und Paulus sagt im 1. Korinther 15 etwas zu dieser Auferstehung. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist der Christus auch nicht auferweckt. Wenn aber Jesus Christus nicht auferweckt ist, so ist also unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Jesus Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Das heißt, ohne diese Auferstehung, da können wir einpacken. Golgatha, als er so fürchterlich am Kreuz gelitten hat, es wäre alles umsonst. Es wäre alles umsonst. Wenn Jesus nicht leben würde, können wir hier zusammen machen, können wir hier, keine Ahnung, was wir machen, wir brauchen keinen Gottesdienst. Nein, aber das ist die Hoffnung. Und das ist das, was der Mensch in sich spürt, nach Leben. Du hast Hunger nach Leben, du willst leben. Jeder Mensch will leben. Aber unser Leben ist begrenzt. Was passiert nach 80 Jahren? Nach 90 Jahren? Nach 100 Jahren? Irgendwann müssen wir gehen. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin mit deinem Leben? Kinder Gottes wissen, sie gehen nach Hause. Deswegen sagen wir, wenn Christen sterben, nicht tschüss. Sondern wir sagen auf Wiedersehen. Wir sehen uns wieder. Christen sterben nicht. Sie gehen in den gehobenen Dienst. In den höheren, in den höchsten Dienst. Christen gehen nach Hause. Wenn die letzte Stunde eines Christen kommt, dann steht Gott mit offenen Armen da und sagt, komm, Kind, du bist angekommen. Willkommen zu Hause. Weißt du das? Weißt du, dass wenn du die letzten Atemzug in dein Leben machst, dass du nach Hause gehst? Weißt du, dass in deinem Leben die Schuldfrage gelöst ist? Weißt du das? Kannst du das wissen, wie ein Liederdichter sagt, bis zum Schwören kann ich wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Kannst du das in deinem Leben sagen? Wenn nicht, dann lauf nicht an Jesus vorbei. Er lebt. Christus lebt. Und durch ihn leben auch wir. Und das möge der Herr so schenken an diesen Gottesdienst, dass wir uns daran freuen. Wir haben keinen toten Gott. Das Grab ist leer. Und das Schöne ist, dass wir wissen, auch die Gestorbenen, die mit Jesus gelebt haben, glaubt kein Wort, dass sie tot sind. Die leben. Und wir werden sie wiedersehen. Und eines Tages beginnt die größte Party auf Erden. Ich sage euch das, alles, was wir hier an Partys haben, ist stinklangweilig. Manche sagen, oh, im Himmel ist das langweilig. Ihr habt keine Ahnung. Euer Leben ist langweilig, weil Gott nicht da ist. Ich wünsche es mir so von Herzen, dass du persönlich heute Ostern feiern kannst. Und mit einer Frage möchte ich abschließen. Lebt Jesus in deinem Herzen? Ich hoffe es. Ich hoffe, dass keiner rausgeht und diese Frage nicht bejahen kann. Wenn du merkst, dieser Jesus lebt nicht in meinem Herzen, dann gehst du am Leben vorbei. Und das wünsche ich dir nicht. Ich wünsche dir von Herzen, dass heute dein Tag wird. Nimm diesen Jesus in dein Leben auf, dann hast du das Leben. Amen.